on the trigger for the years to come. You can have my sleep.
Auschwitz ist unvergleichbar, aber ich stehe auf zwei Grundsätzen. Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus. Beides gehört bei mir zusammen. Mit diesen Worten verteidigt der grüne Außenminister Joschka Fischer im Mai 1999 vor einem aufgeheizten Saal den ersten Auslandseinsatz der deutschen Bundeswehr seit dem Zweiten Weltkrieg. Auf Pristina, Novi Sad oder Podgorica gehen deutsche Raketen nieder und in Bielefeld beim Sonderparteitag der Grünen die Emotionen hoch. Denn einen Beschluss der UNO für den Einsatz gibt es nicht. Die Band Stella arbeitet das Kriegsgeschehen im Kosovo gleich mehrfach in ihr zweites Album ein. Sängerin Elena Lange hatte Freunde in Belgrad besucht, als die Stadt bombardiert wurde. Ein Song handelt von den Menschen in der serbischen Hauptstadt, ein anderer vom deutschen Außenminister, der sich gerne beim Joggen fotografieren lässt, ein weiterer vom Nachrichtengeschäft. Und auf dem Albumcover ist eine Innenansicht der neuen, lichtdurchfluteten Kuppel im Berliner Bundestag zu sehen. Stella wären, so schreibt eine Zeitung, mit ihrer Mischung von Beats, Gitarren und Politik das Surrogat des Hamburger Musikuniversums.
Finger on the trigger for the years to come. Also wirklich ein mega Wahnsinns seiner Zeit um 20 Jahre voraus Album. Also Elena Lange war ein solches Ausnahme, also wirklich muss man echt mal sagen Ausnahmetalent. Also zum damaligen Zeitpunkt war das also für eine deutsche Musikerin war das echt eigentlich kaum denkbar, was sie alles konnte mit 22 schon.
Die Musikjournalistin Kerstin Greter beobachtet gleichzeitig, wie die Sängerin in der Szene angefeindet wird, wie sie zum Ziel sexistischer Kommentare wird, weil sie sich beispielsweise als Marxistin bezeichnet und dabei Designerkleidung trägt. Ihr Bandkollege Menze Rinz sagt über den Geist dieser Tage,
so eine Rastlosigkeit, und das ist für mich so ein bisschen das frühe Stella-Gefühl und auch das einfach mal in alle Töpfe reingreifen und plötzlich den Zugriff haben auf die ganze Musikgeschichte und dann Garage Punk und Hip-Hop, elektronische Ideen, zusammen auch mit teilweise politischen Texten von Elena und das auf so eine Art Lo-Fi-Elektronik-Gefühl.
Um die Jahrtausendwende haben die Versprechen der Hamburger Schule deutlich an Glanz verloren. Früher war damit eine Szene oder eine soziale Praxis gemeint. Vielleicht auch deutsche Texte, die Politik und Alltag miteinander vermengen. Nun wurde sie gleichbedeutend mit ihren drei erfolgreichsten Bands: Tokotronic, Die Sterne und Blumfeld. Letztere beschäftigen sich neuerdings mit souligem R&B und legen das diskursive Gepäck so weit im Hintergrund ab, dass sie verdächtigt werden, nun Schlager zu singen.
In mir tausend Tränen tief, erklingt ein altes Lied, es könnte viel bedeuten.
Andere verkünden angesichts einer Rekordarbeitslosigkeit in Deutschland von über 13% mit That's Cool Hamburg das moralische Ende der Schule. Und Urgestein Rocco Schamoni schreibt an seinem ersten Buch, während er mit Bläsern und süßem Chor gegen den Staat ansingt.
Hierarchien in den Läden, rechts steht irgendwie Jochen Diestelmeier und Tobias Levin und diskutieren und links stehen die DJs und hinter der Bar ist Frank Spilker. Und ich hatte schon das Gefühl, man müsste das Ganze nochmal so richtig durchmischen und ins Chaotische bringen mit einer exzessiven Tanzmusik. Das war so meine Vision. Und es sollte auf jeden Fall auch mal eine Musik geben ohne Textebene. Also eine Musik, die physischer ist.
Techno und Hip-Hop werden im Lauf der 1990er Jahre immer populärer. Die neuen Produktionsbedingungen erlauben es, ohne teure Studios selbst zu produzieren und Sounds mit Samplern nach Belieben zu schichten. Einmal bezeichnet der Berliner DJ Westbam diese Phase als Techno-Postmoderne. Auch in Hamburg reagiert man. Das Label Lars Dohr gründet eine Unterabteilung für elektronische Musik. Das dafür nötige Kleingeld kommt durch einen umstrittenen Deal mit einem Major-Label zusammen. Man führt Diskussionen auf Höhe der Zeit, liest Bücher über Afrofuturismus und Remixing. Musikjournalistin Sonja Eismann.
Über Hip-Hop im Allgemeinen wurde ja auch in Magazinen wie der Spex oder eben auch Intro berichtet. Es gab damals natürlich auch dann eine große Begeisterung für elektronische Musik, für was wie Jungle and Drum and Bass, die ja dann sozusagen auch Theoretiker hatten wie Kodjo Eschun, die sehr viel über postkoloniale Theorie und Rassismus und Afrofuturismus nachgedacht haben. Das existierte alles schon. Das hat auch sozusagen in den gleichen Foren wie denen der Zeitschriften stattgefunden. Es hat sich bloß in der Realität dann nicht immer berührt.
Viel ist die Rede von einer sogenannten Pop-Linken. Für sie schließen sich Konsum und Kritik nicht länger aus. Pop soll ein linkes Programm greifbar machen. Die Schlagworte Subversion und Dissidenz stehen hoch im Kurs, wie auch der Slogan »Das Private ist das Politische«. Dabei, so der Autor und Theoretiker Roger Behrens in einem Essay, ziehen die Pop-Linken ihre Grenzen allerdings viel zu eng. Er schreibt,
die Poplinke blieb eine Kultur der Exklusion und der Identifikation, obwohl sie vehement für sich reklamierte, eben die Kultur des Ausschlusses und die Identitätspolitik überwunden zu haben.
Auch andere sehen im Nachhinein eine große Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
Warum konnten wir das alle nicht sehen, dass das eben ein ja, sehr weißes, sehr heterosexuelles, sehr cisgeschlechtliches Projekt war. Da gab es halt das, was wir heute als Diversität bezeichnen, eigentlich überhaupt nicht. Und heute denke ich mir, ich würde mich da nicht wiederfinden, weil ein großer Teil der Gesellschaft überhaupt nicht abgebildet ist. Das ist halt wirklich so eine weiße, akademisch oder anakademisierte Bubble gewesen.
Die Musikerin Bernadette Lahengst, von Anfang an Teil der Szene, bildet um die Jahrtausendwende gezielt Netzwerke mit Frauen. Erst jetzt fühlt sie sich als Teil einer Bewegung. Sie gründet eine Booking-Agentur, kooperiert mit dem Label Flittchen Records, veröffentlicht ihr Solo-Debüt und im Jahr 2003 organisiert sie mit rund 100 Aktivistinnen das erste Ladyfest im deutschen Sprachraum. Ehemalige Riot Girls sind frustriert darüber, dass ihre feministische Bewegung in den Medien zuerst verzerrt dargestellt worden war und dass ein Jahrzehnt später kaum noch etwas übrig von ihr war. Auf den Festen sollen merkwürdige kreative Bands aller Art endlich wieder eine Bühne bekommen. Für einige Jahre klappt das auch.
In gewisser Weise war das vielleicht auch eine Weiterführung der Hamburger Schule, auch in dem Sinne, dass da so ein paar Korrekturen stattgefunden haben, dass also tatsächlich versucht wurde, inklusiver und vor allem auch feministischer zu sein.
Auch andere Korrekturen finden statt. Mitte der 2000er Jahre werden Hamburger Bands wie Ketka und Tomte äußerst erfolgreich, indem sie ihre Befindlichkeiten erkunden und dabei sowohl den gesellschaftlichen Kontext wie auch diverse Metaebenen ausklammern. Auch in anderen Städten wird die deutsche Sprache renaturalisiert. Die Sportfreunde Stiller aus München singen gerne über Fußball oder Wir sind Helden aus Berlin über die Liebe. Hol den Vorschlaghammer, sie haben uns ein Denkmal über. Für viele Beteiligte endet die Hamburger Schule spätestens mit dieser Abkehr von der Avantgarde. Wahlweise auch früher mit Berlin als neuer aufregender Hauptstadt, in die bald viele umziehen. Oder mit Blumfelds Album Old Nobody, weil Diskurs darauf keine zentrale Rolle mehr spielt. Nicht zuletzt erlebt die Musikindustrie durch File-Sharing-Netzwerke eine ihrer schwersten Krisen. Gleichzeitig lernen zahlreiche MusikerInnen von der Hamburger Schule und ziehen aus ihr ganz unterschiedliche Schlüsse. Bei der Wiener Songwriterin Gustav sind Individuum und das gesellschaftliche Ganze untrennbar miteinander verbunden. Rettet
trennt euren Müll, denn viel Mist ist nicht schön.
Ebenso bei der österreichischen Gruppe Japanik, die ihre Alben mit komplexen Manifesten versieht. Und in den Feuilletons werden etwa Messer aus Münster sowie die Hamburger Bands Trümmer und die Heiterkeit regelmäßig mit der frühen Hamburger Schule verglichen. Sie ist alt geworden, riecht etwas seltsam, aber sie ist noch nicht tot.
Von der Hamburger Schule bleibt einerseits ein sehr bestimmtes Lebensgefühl. Also das letzte Mal Slackertum, das letzte Mal nicht gleich in der Uni oder in der Ausbildung auf die Karriere setzen oder sich Sorgen machen müssen, was danach kommt, sondern in den Tag leben, rumhängen, ausgehen, Subkultur genießen, ohne sozusagen die Konsequenzen zu bedenken. Andererseits natürlich schon auch geprägt durch so einen gewissen Nihilismus der Vorahnung, dass es damit bald endgültig vorbei sein wird.
Es ist so schade, dass du so bist, wie du bist, dass du leider nicht ein anderer bist.
Bei aller Kritik an der fehlenden Diversität streicht FM4-Chefredakteur Martin Pieper heraus, dass ihr Männerbild schillernd und sogar etwas queer gewesen sei. Dieses Bild hätte viele junge Männer beeinflusst.
Die Hamburger Schule hat das vielmehr in den Alltag reingebracht. Auch da vielleicht das Blumfeld. Kommst du mit in den Alltag, ist eine Frage, die Blumfeld gestellt haben. Und so gesehen könnte man das auch so formulieren, kommst du mit diesem Männlichkeitsbild zurück in den Alltag, der eben nicht die Disco ist oder von mir aus das Rockkonzert, sondern das Leben.
Ist das alles, was das Leben fragt? Kommst du mit in den Alltag?
Gut 10 Jahre lang war Hamburg der Nabel der deutschsprachigen Musik, die nichts weniger versuchte, als die Komplexität der Welt wiederzugeben und sie mit diesem Wissen zu ändern, um nicht zu ex- oder zu implodieren. Diese Bewegung war kein geschlossener Raum. Und für den Literaturwissenschaftler Moritz Basler kann sie allen Versäumnissen zum Trotz nicht gescheitert sein.
Schon allein als Eintrag ins Archiv, ja, die bestimmten Dinge, die da gemacht haben, das geht ja nicht weg. Das war was Großes und wir sehen ja keine Metanarration von Anfang, Mitte und Ende, sondern wir sagen ja im Grunde, bestimmte Dinge sind sozusagen Möglichkeiten und da ist die Hamburger Schule, hat sozusagen gezeigt, man kann sowas machen und das geht nicht weg, ne? Deswegen sind sie nicht gescheitert.
Und dann nichts wie rauf nach Hamburg, Jesus liebt dich. Fischer.